Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Wir blicken in dieser Sendung in die Ukraine, die von vielen Konflikten und einem äußerst angespannten Verhältnis zum großen Bruder Russland geprägt ist. Viele Menschen in Westeuropa, so hat es zumindest den Eindruck, blicken schon nicht mehr so ganz durch diese Vielfalt der kriegerischen Auseinandersetzungen. Da wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, zusammen mit Dr. Andreas Umland. Seines Zeichens ist er Politologe am Institut für Euroatlantische Kooperationen in Kiew. Ein wahrhaftiger Osteuropa-Experte, den ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Tag, Herr Dr. Umland.
Guten Tag.
Herr Dr. Umland, in der Ukraine gibt es ja fast wöchentlich eine neue Lage. Zumindest war dies bis zum zweiten Abkommen im weißrussischen Minsk immer der Fall. Daran hat ja Angela Merkel teilgenommen, François Hollande, und zusammen mit Russland und der Ukraine hat man dann einen Weg zum zweiten Mal aus dem Krieg in der Ostukraine gesucht. Wie würden Sie einem Laien diese aktuelle Situation dort beschreiben?
Also die ist nicht einfach zu beschreiben, weil es sich hierbei um eine neue Art von Krieg handelt, um einen sogenannten hybriden Krieg, der keine eindeutige Fronten erkennen lässt und bei dem eben versucht wird, durch eine Vielzahl von Maßnahmen, die diesen Krieg, den Russland de facto führt gegen die Ukraine, mit dem versucht wird, eben das zu verschleiern. Und dadurch ist es für Laien auch sehr schwer zu erkennbar, was dort eigentlich passiert. Es gibt also ganz verschiedene Kriegformen hier, auch einen Informationskrieg, einen Handelskrieg, einen diplomatischen Krieg, so könnte man das auch sehen, der die eigentlichen militärischen Handlungen begleitet. Und dadurch ist eben auch, sagen, zum traditionellen Blick auf Kriege diese Auseinandersetzungen schlecht zu verstehen.
Man hört ja von den Protesten auf dem Maidan über ein Jahr her, dann gab es die Krim-Krise, die Krim wurde dann annektiert von Russland, dann jetzt diese separatistischen, diese sezessionistischen Kräfte in der Ostukraine. Wenn Sie das versuchen zu erklären, diese Zusammenhänge, was sagen Sie einem Kind?
Schwierig. Einem Kind wäre das noch schwerer zu erklären. Also wir haben es ja bei der Krim gesehen, nicht? Da hat es zunächst eine verdeckte Operation gegeben, von der dann viel die Rede gewesen ist in den westlichen Medien und die allerdings bestritten wurde von russischer Seite. Und nun vor ein paar Tagen hat in einem Interview in Wladimir Putin offen zugegeben, dass es sich hierbei um eine militärische Operation Russlands gehandelt hat und hat also auch die Sitzung beschrieben, mehrere Tage vor dem Beginn dieser Operation, in der Beschluss gefasst wurde. Und so das Ähnliches haben wir auch bei der Ostukraine. Dort ist es noch komplizierter, weil dort eben nicht sofort reguläre russische Truppen zum Einsatz kamen. Das war auf der Krim einfacher. Die Truppen waren schon dort im Flottenstützpunkt in Sewastopol. In der Ostukraine hat es quasi eine Anfachung eines scheinbaren Bürgerkrieges gegeben von außen, der aber meines Erachtens nicht richtig als Bürgerkrieg charakterisiert werden kann, da er eben von außen angefacht, gesteuert, unterstützt und jetzt eben auch durch russische Truppen seit einem halben Jahr befördert wird.
Aktuell gibt es ja diese vereinbarte Waffenruhe, ich sag mal ganz bewusst in Anführungsstrichen, zwischen den russischen Separatisten und den Ukrainern durch dieses Abkommen, das zweite in Minsk. Wie erfolgreich ist diese Ruhe?
Ja, also bis jetzt sieht es nicht gut aus, weil weder die Bestimmungen des Abkommens, die zur Lösung des Konfliktes beitragen sollen, bisher eingehalten werden. Noch wird auch die Waffenruhe eingehalten. Es gibt also weiterhin Beschuss in beide Richtungen, wobei ich hier die Vermutung habe, dass das forciert wird eher von Seite der sogenannten Separatisten, also von der russischen oder prorussischen Seite. Dadurch kann man leider bisher nicht von einer Umsetzung dieses Abkommens sprechen. Ich fürchte auch, dass selbst wenn wir bei einem Waffenstillstand mal irgendwann ankommen, dass die Ukraine wie das auch schon bei der Krim der Fall war, diese Waffenruhe dann mit einem Gebietsverlust bezahlen wird müssen.
Ich glaube, einem Kind könnte man tatsächlich sagen, die Russen haben immer noch den Eindruck, dass die Ukraine zu ihnen gehört, wenn man das in einem Satz so festhält.
Ja, zumindest Teile davon, was eben auch der Realität, nicht nur der historischen Realität, nicht vollständig entspricht oder eben umstritten ist, wie das bei vielen Territorien rund um die Welt ist, die ja so verschiedene Geschichten sozusagen haben, sondern es widerspricht eben auch den soziologischen Umfragen, die wir haben. Da wird oft von russischer Seite behauptet, dass es tatsächlich in der Ostukraine große prorussische Gefühle gäbe, aber das wird in den Umfragen, die wir haben, überhaupt nicht bestätigt. Es gibt gibt dort natürlich einen Teil der Bevölkerung, der separatistisch eingestellt ist, aber das ist eben eine Minderheit, beziehungsweise in einigen ost- und südukrainischen Regionen, also dort, wo auch Russisch gesprochen wird, nur eine verschwindende Minderheit. Und dadurch ist also diese ganze Frontstellung, die da oft in den Medien auch berichtet wird, dass es da einen pro-russischen Osten und einen pro-westlichen Westen gäbe, die stimmt einfach nicht mehr. Das galt noch vor ein paar Jahren in gewisser Hinsicht, aber inzwischen hat sich durch den Krieg eben auch die Einstellung vieler russischsprachiger Ukrainer gegenüber Russland zum Negativen verändert.
Jetzt gibt es ja laut Übereinkunft diese Waffenruhe, dann sollen die schweren Waffen abziehen oder sind zum Teil vielleicht schon abgezogen, die Pufferzone soll eingerichtet werden, es gibt einen Gefangenenaustausch, das ist zumindest alles irgendwie festgelegt, aber wird das eingehalten und führen diese Maßnahmen zum Frieden?
Also zumindest haben sie zu einem, das ist schon als Erfolg zu sehen, zu einer Abnahme der militärischen Handlungen geführt, wobei hier eben viele Ukrainer vermuten, dass das eben nur wieder eine neue Ruhe vorm Sturm ist, dass quasi diese Waffenruhe dazu genutzt wird, um Truppen neu zu stationieren, um Nachschub heranzuschaffen und dass es dann womöglich wieder eine neue Offensive über die jetzige Demarkationslinie hinausgeben könnte, in die Richtung Mariupol, also in den Süden, beziehungsweise auch in den Norden in Richtung Kharkiv. Und die im Grunde nicht abbrechenden Kampfhandlungen, auch wenn sie jetzt auf einem wesentlich niedrigeren Niveau stattfinden als noch vor der offiziellen Waffenruhe, die weisen eben darauf hin, dass es hier keine schnelle Lösung geben wird. Und das wahrscheinlich das Beste, worauf die Ukraine zurzeit hoffen kann, ist eine tatsächliche Waffenruhe und eine Einfrierung des Konfliktes, was aber, wie ich schon sagte, bedeuten würde, dass die Ukraine wiederum einen Teil ihres Territoriums, wie wir jetzt schon bei der Krim der Fall war, verliert.
Ich frage Sie abschließend, es sind ja auch Hilfswerke unterwegs in der Ukraine, auch kirchliche Hilfswerke, dazu zählt auch Renovabis. Wie gefährlich ist der Einsatz für diese Hilfswerke in der Ukraine derzeit?
Ich glaube, für Ausländer, insbesondere also für diejenigen, die dann eben einen Pass eines Staates der Europäischen Union haben, sind die Risiken nicht so groß. Die hauptsächlichen Risiken, glaube ich, bestehen für Inländer, also für Ukrainer mit einem ukrainischen Pass. Wenn die in die Kriegsgebiete gehen, dann müssen die leider damit rechnen, auch dass sie womöglich von den sogenannten Separatisten gefangen genommen werden oder auch dann verschwinden, wie das auch schon vorgekommen ist. Daher müssen hier die westlichen Hilfsorganisationen, insbesondere um die Sicherheit ihres Einheimischen, also des ukrainischen Personals, besorgt sein.
Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Dr. Andreas Umland, seines Zeichens Politologe am Institut für euroatlantische Kooperationen im ukrainischen Kiew. Dankeschön, Herr Dr. Umland.